Das Erbe für Sissy Miller. Gilbert Clanton hob die Perlenbrosche hoch, die in einem Sammelsurium von Ringen und Broschen auf einem kleinen Tischchen im Salon seiner Frau lag, und las die Widmung für Sissy Miller in Liebe. Es war Angela ähnlich, dass sie sogar an Sissy Miller gedacht hatte, ihre Sekretärin. Aber wie sonderbar es war, dachte Gilbert Clanton zum wiederholten Mal, dass sie alles in derartiger Ordnung zurückgelassen hatte. Ein kleines Geschenk irgendeiner Art für jeden einzelnen ihrer Freunde. Es war, als hätte sie ihren Tod vorhergesehen. Und doch war sie bei bester Gesundheit gewesen, als sie das Haus an jenem Morgen vor 6 Wochen verlassen hatte, als sie in Piccadilly vom Bürgersteig heruntertrat und das Auto sie tötete. Er wartete auf Sissy Miller. Er hatte sie gebeten zu kommen. Er schuldete ihr, fühlte er, nach all den Jahren, die sie bei ihnen gewesen war, dieses Zeichen der Aufmerksamkeit. Ja, fuhr er fort, während er da saß und wartete. Es war sonderbar, dass Angela alles in derartiger Ordnung zurückgelassen hatte. Jedem Freund hatte sie irgendein kleines Zeichen ihrer Zuneigung hinterlassen. Jeder Ring, jede Halskette. Sie hatte eine Leidenschaft für kleine Dosen, war mit einem Namen versehen. Und jedes Stück hatte für ihn eine Erinnerung. Dies hatte er ihr geschenkt. Dies, den Emailledelfin mit den Rubinaugen, hatte sie eines Tages in einer Seitenstraße in Venedig entdeckt. Er konnte sich an ihren kleinen Aufschrei des Entzückens erinnern. Ihm hatte sie natürlich nichts im Besonderen hinterlassen. Es sei denn ihr Tagebuch. 15 kleine Bände in grünes Leder gebunden standen hinter ihm auf ihrem Schreibtisch. Seit sie verheiratet waren, hatte sie ein Tagebuch geführt. Einige ihrer sehr seltenen, er konnte sie nicht Krächen nennen, eher Unstimmigkeiten, hatten sich um dieses Tagebuch gedreht. Wenn er hereinkam und sie gerade schrieb, klappte sie es immer zu und deckte die Hand darüber. »Nein, nein, nein«, konnte er sie sagen hören, »wenn ich tot bin, vielleicht.« So hatte sie es ihm hinterlassen als ihr Erbe. Es war das Einzige, was sie nicht miteinander geteilt hatten, als sie noch lebte. Aber er hatte es immer als gegeben angesehen, dass sie ihn überleben würde. Wenn sie nur einen Augenblick innegehalten und darüber nachgedacht hätte, was sie tat, wäre sie jetzt noch am Leben. Aber sie war geradewegs vom Bürgersteig heruntergetreten, hatte der Fahrer des Autos bei der Untersuchung gesagt. Sie hatte ihm keine Chance gegeben, zu bremsen. Hier unterbrach ihn das Geräusch von Stimmen in der Halle. »Miss Miller, Sir«, sagte das Mädchen. Sie kam herein. Er hatte sie noch nie im Leben allein gesehen, noch selbstverständlich in Tränen. Sie war schrecklich verzweifelt und kein Wunder. Angela war für sie viel mehr gewesen als eine Arbeitgeberin. Sie war eine Freundin gewesen. Für ihn selbst, dachte er, als er einen Stuhl für sie rückte und sie bat, sich zu setzen, war sie kaum unterscheidbar von anderen Frauen ihrer Art. Es gab tausende von Sissy Millers, unscheinbare kleine Frauen in Schwarz, die Aktenköfferchen trugen. Aber Angela mit ihrer Begabung für mitmenschliches Empfinden hatte in Sissy Miller alle möglichen Qualitäten entdeckt. Sie war eine Seele von Diskretion, so verschwiegen, so vertrauenswürdig. Man konnte ihr alles sagen und so weiter. Miss Miller konnte erst nicht sprechen. Sie saß da und betupfte sich die Augen mit ihrem Taschentuch. Dann machte sie einen Versuch. »Verzeihen Sie, Mr. Clanton«, sagte sie. Er murmelte, natürlich verstand er, es war nur natürlich. Er konnte sich denken, was seine Frau ihr bedeutet hatte. »Ich war hier so glücklich«, sagte sie und sah sich um. Ihre Augen verweilten auf dem Schreibtisch hinter ihm. Hier hatten sie gearbeitet, sie und Angela. Denn Angela hatte ihren Anteil an den Pflichten gehabt, die das Los der Frau eines prominenten Politikers sind. Sie war ihm in seiner Karriere die größte Hilfe gewesen. Er hatte sie und Sissy oft an ihrem Tisch sitzen sehen, Sissy an der Schreibmaschine, wie sie Briefe nach ihrem Diktat aufnahm. Zweifellos dachte Miss Miller auch daran. Jetzt musste er ihr nur noch die Brosche geben, die seine Frau ihr hinterlassen hatte. Ein eher unangemessenes Geschenk schien sie ihm. Es wäre vielleicht besser gewesen, ihr eine Geldsumme zu hinterlassen oder auch die Schreibmaschine. Aber da war es nun einmal für Sissy Miller in Liebe. Und er nahm die Brosche und gab sie ihr mit der kleinen Rede, die er vorbereitet hatte. Er wusste, sagte er, dass sie ihr viel bedeuten würde. Seine Frau hatte sie oft getragen. Und sie antwortete, als sie sie nahm, fast als hätte auch sie eine Rede vorbereitet, dass sie sie immer in Ehren halten würde, wie einen Schatz. Sie hatte, nahm er an, andere Kleidungsstücke, an denen eine Perlenbrosche nicht ganz so unangemessen aussehen würde. Sie trug das schwarze Kostüm, das die Uniform ihres Berufes zu sein schien. Dann erinnerte er sich, sie war in Trauer, natürlich. Auch sie hatte ihre Tragödie gehabt. Ein Bruder, an dem sie sehr hing, war nur eine oder zwei Wochen vor Angela gestorben. Bei einem Unfall, oder? Er konnte sich nur daran erinnern, dass Angela ihm davon erzählt hatte. Angela mit ihrer Begabung für mitmenschliches Empfinden war schrecklich bestürzt gewesen. Inzwischen war Sissy Miller aufgestanden. Sie zog ihre Handschuhe an. Offensichtlich hatte sie das Gefühl, nicht länger stören zu dürfen. Aber er konnte sie nicht gehen lassen, ohne etwas über ihre Zukunft zu sagen. Was waren ihre Pläne? Konnte er ihr irgendwie behilflich sein? Sie blickte auf den Tisch, an dem sie an ihrer Schreibmaschine gesessen hatte, auf dem das Tagebuch lag, und verloren in Erinnerungen an Angela antwortete sie nicht sofort auf seinen Vorschlag, dass er ihr helfen sollte. Sie schien einen Augenblick lang nicht zu verstehen. Deshalb wiederholte er: Was sind Ihre Pläne, Miss Miller? Meine Pläne? Oh, das ist schon in Ordnung, Mr. Clanton, rief sie aus. Bitte machen Sie sich meinetwegen keine Gedanken. Er verstand sie dahingehend, dass sie keiner finanziellen Unterstützung bedurfte. Es wäre besser, merkte er, Vorschläge dieser Art in einen Brief zu machen. Alles, was er jetzt tun konnte, als er ihre Hand drückte, war zu sagen: Denken Sie daran, Miss Miller. Falls ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, wäre es mir ein Vergnügen. Dann öffnete er die Tür. Einen Augenblick lang auf der Schwelle, als sei ihr plötzlich ein Einfall gekommen, blieb sie stehen. »Mr. Clanton«, sagte sie, sah ihn dabei zum ersten Mal direkt an, und zum ersten Mal fiel ihm der Ausdruck mitfühlend und doch suchend in ihren Augen auf. »Falls es irgendwann«, sagte sie, »irgendetwas gibt, was ich für Sie tun kann, denken Sie daran, dass es mir, Ihrer Frau zuliebe, ein Vergnügen wäre.« Damit war sie verschwunden. Ihre Worte und der Blick, der sie begleitet hatte, waren unerwartet. Es war fast, als glaube sie oder hoffe, dass er sie brauchen würde. Eine seltsame, vielleicht eine fantastische Idee kam ihm in den Sinn, als er zu seinem Stuhl zurückging. Konnte es sein, dass in all den Jahren, in denen er sie kaum bemerkt hatte, sie, wie die Romanschreiber sagen, eine Leidenschaft für ihn gehegt hatte? Er erhaschte einen Blick auf sein Bild im Spiegel, als er vorbeiging. Er war über 50, aber er konnte nicht anders als zugeben, dass er immer noch, wie der Spiegel ihm zeigte, ein sehr distinguiert aussehender Mann war. »Arme Sissy Miller«, sagte er mit einem halben Lachen. »Wie gerne hätte er diesen Witz mit seiner Frau geteilt!« Instinktiv wandte er sich ihrem Tagebuch zu. »Gilbert«, las er, als er es aufs Geratewohl aufschlug, und sah so wundervoll aus. Es war, als hätte sie seine Frage beantwortet. Natürlich, schien sie zu sagen, bist du für Frauen sehr attraktiv. Natürlich empfand es auch Sissy Miller. Er las weiter. Wie stolz ich bin, seine Frau zu sein. Und er war immer sehr stolz gewesen, ihr Mann zu sein. Wie oft, wenn sie irgendwo auswärts gegessen hatten, hatte er sie über den Tisch hinweg angesehen und sich gesagt, sie ist die schönste Frau hier. Er las weiter. In jenem ersten Jahr hatte er fürs Parlament kandidiert. Sie hatten seinen Wahlbezirk bereist. Als Gilbert sich setzte, war der Applaus überwältigend. Das ganze Publikum erhob sich und sang, "For he's a jolly good fellow." Ich war ganz hingerissen. Auch er erinnerte sich daran, sie hatte neben ihm auf dem Podium gesessen. Er konnte noch immer den Blick sehen, den sie ihm zugeworfen hatte und wie sie Tränen in den Augen hatte. Und dann, er blätterte um, sie waren nach Venedig gefahren. Er rief sich jenen glücklichen Urlaub nach der Wahl ins Gedächtnis zurück. Wir haben im Florian Eis gegessen. Er lächelte. Sie war immer noch so ein Kind. Sie liebte Eis. Gilbert gab mir einen höchst interessanten Bericht über die Geschichte Venedigs. Er sagte mir, dass die Dogen... Sie hatte alles in ihrer Schulmädchenschrift niedergeschrieben. Eine der Freuden, mit Angela zu reisen, hatte darin gelegen, dass sie so lerneifrig war. Sie sei so schrecklich unwissend, sagte sie immer, als wäre dies nicht Teil ihres Zaubers. Und dann, er schlug den nächsten Band auf, waren sie nach London zurückgekommen. Ich wollte so gerne einen guten Eindruck machen. Ich trug mein Hochzeitskleid. Er konnte sie jetzt neben dem alten Sir Edward sitzen sehen und den schrecklichen alten Mann, seinen Chef, im Sturm erobern. Er las hastig weiter, ergänzte Szene um Szene aus ihren hingekritzelten Bruchstücken, waren zum Dinner im House of Commons, zu einer Abendgesellschaft bei den Lovegroves, war ich mir meiner Verantwortung, fragte Lady Elmich als Gilberts Frau bewusst. Dann, als die Jahre vergingen, er nahm einen weiteren Band vom Schreibtisch, hatte seine Arbeit ihn immer mehr in Anspruch genommen. Und sie war natürlich öfter allein. Es war ihr ein großer Kummer gewesen, offensichtlich, dass sie keine Kinder hatten. Wie ich mir wünsche, lautete eine Eintragung, Gilbert hätte einen Sohn. Seltsamerweise hatte er selbst das nie bedauert. Das Leben war so, wie es war, so voll gewesen, so reich. In jenem Jahr hatte man ihm einen kleineren Posten in der Regierung übertragen. Einen kleineren Posten nur, aber ihr Kommentar lautete, ich bin jetzt ganz sicher, dass er Premierminister werden wird. Nun ja, wenn die Dinge anders gelegen hätten, wäre es vielleicht so gekommen. Hier hielt er inne, um darüber nachzudenken, was hätte gewesen sein können. Die Politik war ein Glücksspiel, sinnierte er. Aber das Spiel war noch nicht vorbei, nicht mit 50. Seine Augen flogen über weitere Seiten, voll der kleinen Nichtigkeiten, der unbedeutenden, glücklichen, täglichen Nichtigkeiten, die ihr Leben ausgemacht hatten. Er nahm einen weiteren Band in die Hand und schlug ihn aufs Geratewohl auf. Was für ein Feigling ich bin! Ich habe die Gelegenheit wieder vorbeigehen lassen. Aber es schien selbstsüchtig, ihn mit meinen Angelegenheiten zu belästigen, wenn er so vieles zu bedenken hat. Und wir haben so selten einen Abend für uns allein. Was hatte das zu bedeuten? Oh, hier war die Erklärung. Es bezog sich auf ihre Arbeit im East End. Ich habe meinen Mut zusammengenommen und endlich mit Gilbert gesprochen. Er war so gütig, so gut. Er erhob keine Einwände. Er erinnerte sich an jenes Gespräch. Sie hatte ihm gesagt, dass sie sich so unnütz vorkomme, so nutzlos. Sie wünschte sich, eine eigene Arbeit zu haben. Sie wollte etwas tun. Sie war so hübsch errötet, erinnerte er sich, als sie es sagte, auf genau demselben Stuhl sitzend, um anderen zu helfen. Er hatte sie ein bisschen aufgezogen. Hatte sie nicht genug damit zu tun, sich um ihn zu kümmern, um ihr Heim? Trotzdem, wenn es ihr Spaß machte, hatte er natürlich keine Einwände. Was war es? Irgendein Bezirk? Irgendein Komitee? Aber sie musste versprechen, sich nicht damit krank zu machen. Und so gingen sie, wie es schien, jeden Mittwoch nach Whitechapel. Er erinnerte sich, wie er die Kleider hasste, die sie bei diesen Gelegenheiten trug. Aber sie hatte es anscheinend sehr ernst genommen. Das Tagebuch war voll von Eintragungen wie: Habe Mrs. Jones gesehen. Sie hat 10 Kinder. Ihr Mann verlor einen Arm bei einem Unfall. Tat mein Bestes, eine Arbeit für Lilly zu finden. Er huschte weiter. Sein eigener Name tauchte weniger häufig auf. Sein Interesse ließ nach. Manche der Eintragungen ergaben für ihn keinen Sinn. Zum Beispiel hatte eine heftige Debatte mit B.M. über Sozialismus. Wer war B.M.? Er konnte die Initialen nicht ergänzen. Irgendeine Frau, vermutete er, die sie in einem ihrer Komitees kennengelernt hatte. B.M. unternahm einen hitzigen Angriff auf die Oberschicht. Ich ging nach der Versammlung mit B.M. zurück und versuchte, ihn zu überzeugen. Aber er ist zu engstirnig. B.M. war also ein Mann. Zweifellos einer von jenen Intellektuellen, wie sie sich selbst nennen, die so hitzig sind, wie Angela sagte, und so engstirnig. Offensichtlich hatte sie ihn eingeladen, sie zu besuchen. B.M. kam zum Abendessen. Er schüttelte Minnie die Hand. Dieses Ausrufezeichen gab seinem geistigen Bild eine weitere Wendung. B.M. war, wie es schien, nicht an Hausmädchen gewöhnt. Er hatte Minnie die Hand geschüttelt. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er einer von jenen zahmen Arbeitern, die ihre Ansichten in Damensalons zum Besten geben. Gilbert kannte den Typ und hatte nichts übrig für dieses besondere Exemplar, wer auch immer B.M. sein mochte. Hier war er wieder. War mit B.M. im Londoner Tower. Er sagte, die Revolution muss kommen. Er sagte, wir lebten in einem trügerischen Paradies. Es war genau die Art von Bemerkung, die man von B.M. erwartete. Gilbert konnte ihn hören. Er konnte ihn auch ziemlich deutlich sehen. Ein gedrungener kleiner Mann mit stoppeligem Bart, roter Krawatte, gekleidet in einen Tweedanzug, wie sie es immer waren, der noch keinen Tag in seinem Leben ehrlich gearbeitet hatte. Gewiss hatte Angela Verstand genug, ihn zu durchschauen. Er las weiter. B.M. sagte einige sehr unangenehme Dinge über... Der Name war sorgfältig ausgekratzt. Ich sagte ihm, ich würde mir keine weiteren Beleidigungen von... anhören. Wieder war der Name ausradiert. Konnte es sein eigener Name gewesen sein? War das der Grund, weshalb Angela die Seite so schnell zudeckte, wenn er hereinkam? Der Gedanke verstärkte seine wachsende Abneigung gegen B.M. Er hatte die Unverfrorenheit besessen, hier in diesem Zimmer über ihn zu reden. Wieso hatte Angela ihm nie davon erzählt? Es war ihr gar nicht ähnlich, etwas zu verheimlichen. Sie war eine Seele von Offenheit gewesen. Er blätterte weiter, suchte sich alle Verweise auf B.M. heraus. B.M. hat mir die Geschichte seiner Kindheit erzählt. Seine Mutter arbeitete als Scheuerfrau. Wenn ich daran denke, halte ich es kaum aus, weiter in solchem Luxus zu leben. 3 Guineen für einen Hut. Wenn sie die Sache doch nur mit ihm besprochen hätte, statt sich den armen kleinen Kopf mit Fragen zu zermürben, die viel zu schwierig waren, als dass sie sie hätte verstehen können. Er hatte ihr Bücher geliehen. Karl Marx, die kommende Revolution. Die Initialen B.M., B.M., B.M. tauchten immer wieder auf. Aber wieso nie der volle Name? Es lag eine Zwanglosigkeit, eine Vertrautheit im Gebrauch der Initialen, die Angela gar nicht ähnlich war. Hatte sie ihn auch direkt B.M. genannt? Er las weiter. B.M. kam unerwartet nach dem Abendessen vorbei. Glücklicherweise war ich allein. Das war erst ein Jahr her. Glücklicherweise, wieso glücklicherweise, war ich allein. Wo war er an jenem Abend gewesen? Er überprüfte das Datum in seinem Terminkalender. Es war der Abend des Mansion-House-Dinners gewesen. Und BM und Angela hatten den Abend allein verbracht. Er versuchte, sich an jenen Abend zu erinnern. Hatte sie auf ihn gewartet, als er zurückkam? Hatte das Zimmer genauso ausgesehen wie immer? Hatten Gläser auf dem Tisch gestanden? Waren die Sessel dicht aneinander gerückt? Er konnte sich an nichts erinnern. An gar nichts. An nichts außer an seine eigene Rede beim Mansion-House-Dinner. Es wurde ihm immer unerklärlicher. Die ganze Situation. Seine Frau empfing einen unbekannten Mann allein. Vielleicht würde der nächste Band es erklären. Hastig griff er nach dem letzten der Tagebücher, dem, das sie unfertig hinterlassen hatte, als sie starb. Da, gleich auf der allerersten Seite, war der verfluchte Kerl schon wieder. Abendessen allein mit BM. Er echauffierte sich sehr. Er sagte, es sei an der Zeit, dass wir einander verstünden. Ich versuchte ihn dazu zu bringen, mir zuzuhören, aber er wollte nicht. Er drohte, wenn ich nicht. Der Rest der Seite war ausgestrichen. Sie hatte Ägypten, Ägypten, Ägypten über die ganze Seite geschrieben. Er konnte kein einziges Wort entziffern, aber es konnte nur eine Deutung geben. Der Schuft hatte sie aufgefordert, seine Geliebte zu werden. Allein in seinem Zimmer. Das Blut stieg Gilbert Clanton zu Gesicht. Er blätterte hastig weiter. Wie hatte ihre Antwort gelautet? Die Initialen hatten aufgehört. Es hieß jetzt einfach er. Er kam wieder. Ich sagte ihm, ich könne keine Entscheidung treffen. Ich flehte ihn an zu gehen. Er hatte sich ihr in diesem Haus aufgedrängt. Aber wieso hatte sie ihm nichts davon gesagt? Wie hatte sie auch nur einen Augenblick zögern können? Dann, ich habe ihm einen Brief geschrieben. Dann waren Seiten leer gelassen. Dann kam dies. Keine Antwort auf meinen Brief. Dann weitere leere Seiten. Und dann dies. Er hat getan, was er angedroht hat. Danach, was kam danach? Er blätterte Seite um Seite um. Alle waren leer. Aber da, am letzten Tag vor ihrem Tod, war diese Eintragung. Habe ich den Mut, es auch zu tun? Das war das Ende. Gilbert Clanton ließ das Buch auf den Boden gleiten. Er konnte sie vor sich sehen. Sie stand auf dem Bürgersteig in Piccadilly. Ihre Augen starrten, ihre Fäuste waren geballt. Hier kam das Auto. Er konnte es nicht ertragen. Er musste die Wahrheit wissen. Er ging zum Telefon. Miss Miller. Stille. Dann hörte er, wie sich jemand im Zimmer bewegte. Sissy Miller am Apparat, antwortete ihre Stimme ihm schließlich. Wer, donnerte er, ist B.M. Er konnte die billige Uhr auf ihrem Kaminsims ticken hören. Dann einen langgezogenen Seufzer. Dann endlich sagte sie, er war mein Bruder. Er war ihr Bruder, der sich umgebracht hatte. Gibt es, hörte er Sissy Miller fragen, etwas, was ich erklären kann? Nichts, rief er, nichts. Er hatte sein Erbe erhalten. Sie hatte ihm die Wahrheit gesagt. Sie war vom Bürgersteig heruntergetreten, um sich mit ihrem Geliebten zu vereinen. Sie war vom Bürgersteig heruntergetreten, um ihm zu entkommen.